Investiert in Wissen, die wunderbare Welt der Finanzen. Der unabhängige Podcast des unabhängigen Honorarberaters Thomas Beutler. Er ist der Verbraucherschützer unter den Finfluencern und schützt euch vor falschen Entscheidungen. Viel Spaß bei deiner nun kommenden Investition in Wissen. Let's go!
Eine neue Folge vom Community Talk. Endlich mal wieder jemand, der sich jetzt freiwillig hier mir stellt in unserem Gespräch. Und ja, heute erobern wir den österreichischen Markt, denn ich habe jemand aus Österreich bei mir. Und zwar ist es der Klaus, der heute mir Rede und Antwort steht. Und ja, deswegen ganz herzliches Willkommen über die Landesgrenze ins wunderschöne Österreich. Hallo Klaus, wer bist du? Wo genau kommst du her? Wie ist so deine familiäre Situation? Und wie würdest du dich als Anleger bezeichnen?
Ja, hallo Thomas. Ich freue mich auch sehr über die Einladung, hier bei deinem Podcast Rede und Antwort stehen zu dürfen. Wie du schon gesagt hast, ich bin aus Österreich, genau gesagt aus Oberösterreich. Ja, gehe langsam auch auf die 40 zu, familiär alleinstehend, aber stolzer Onkel von zwei bezaubernden Kindern. Ja, ich investiere selber an der Börse jetzt seit 2015, 2016 rum und ja, bin da sowohl in ETFs als auch in Einzelwerte investiert.
Okay. 2015, 2016 sagst du?
Ja, genau.
Also noch nicht so lange jetzt dabei, gut, beziehungsweise sind auch schon mal 9 Jahre jetzt, ne? Fast schon.
Ja, genau.
Aber so richtig die heftigste Krise hast du noch nicht erlebt jetzt, ne?
Die heftigste Krise habe ich tatsächlich nicht erlebt, aber ich kann schon sagen, also das, was wir da Anfang 2000 erlebt haben, das war für mich schon so auf gewisse Art und Weise eine Feuertaufe, wo man auch mal erlebt, wo so gewisse Werte so um 20-30% nach unten gehen und ja, wie man dann einfach auch damit umgeht und wie man es auch nervlich aushält. Denn es ist eines, das vorher sich im Kopf zu überlegen, ja, was mache ich denn, wenn es mal nach unten geht? Und am Anfang der Phase wusste ja auch niemand, wie lang geht es da jetzt.
Welche Phase meinst runter? Du jetzt?
Die Corona-Zeit.
Ah, Corona, okay. Das war also ja. So dein erstes Erlebnis mit so einem richtig heftigen Einbruch.
Ja, genau. Und am Anfang, ja, es war eine völlig neue Situation. Es wusste auch niemand, dass das nur so ein kurzer Blip war dann im Endeffekt. Aber
ja, halb so wild.
Ja, ja. Genau.
Okay.
Aber ja, habe ich ziemlich gut durchgestanden und auch genau das gemacht, was ich mir vorher überlegt hatte, nämlich einfach, ja,
sehr gut.
Rücksetzer nutzen und
genau.
Rein investieren.
Das ist ja Theorie und Praxis, ne? Also Theorie genau. Ist immer ja. Klar, natürlich, ich bin ganz locker und gechillt, wenn das passiert, aber wenn es dann wirklich passiert und man die echten Zahlen sieht, ne, wie es dann runtergeht und der schöne Gewinn, der vielleicht da war vorher, plötzlich dann wegschmilzt, dann merkt so mancher, dass es dann doch nicht so einfach ist, ne, in der Realität.
Ja, genau, dann merkt man dann schon, ob das Nervengerüst da jetzt wirklich auch funktioniert oder auch nicht und ja.
Also ich finde es ganz spannend, dass wir jetzt einen Gast haben, der aus Österreich ist. Und wie gesagt, ich liebe wirklich Österreich, weil ich war als Kind sehr oft in Österreich zum Skifahren und so. Und ja, ich liebe die ganze österreichische Kultur und so. Und deswegen bin ich sehr froh, dass du da bist. Aber ich interessiere mich auch dafür, wie das bei euch vielleicht ist im Vergleich zu Deutschland. Wie sieht es denn mit der Finanzbildung aus bei euch? Ist es da so, dass man in der Schule da schon ein bisschen was erlebt oder ein bisschen was mitbekommt? Oder ist es da ähnlich wie bei uns ja noch ein bisschen Entwicklungsland?
Ja, also ich glaube, dass das nirgendwo auf der Welt so optimal ist, wie wir uns das wünschen würden, wenn man mal einige Zeit investiert ist. Also Finanzbildung, ja, man nimmt da in dem einen oder anderen Fach was mit und hat dann mit ganz viel Glück noch einen Lehrer, der erzählt, er hat ein paar Aktien. Aber das war es eigentlich. Also
ja. Okay, also auch nicht wirklich was im Stundenplan drin steht.
Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Und wie informiert man sich so in Österreich über die Finanzwelt, wenn man dann Interesse dran hat?
Es ist, ja, wie informiert man sich da? heutzutage wahrscheinlich einfach hauptsächlich online. Und ansonsten klassischerweise kann ich sagen, wie der Weg bei mir war, naja, über ein Beratungsgespräch oder einen Informationsabend in der Sparkasse, damals so 2015, als so das Fondssparen dort so ganz groß beworben wurde, so mit kleinen Beträgen so rein investieren. Ja, so klassisch, Versicherungsvertreter, Bankberater. Also so kommen wahrscheinlich bei uns 98% der Leute mit der Börsenwelt in Kontakt.
Okay, also 2015 war ja dein erster Kontakt auch damit. Das heißt, die Sparkasse hat dich da informiert und da ein bisschen rangeführt, was ja eigentlich positiv ist.
Ja, absolut. Das war auch der initiale Punkt, wo ich mich dann wirklich intensiv damit auseinandergesetzt habe. Ja. Ich hatte zwar vorher schon ein kleines Depot, das habe ich damals zum Studiumende von meinen Großeltern übertragen bekommen,
Okay.
mit ja, einem nicht unerheblichen Betrag drauf jetzt für einen Studenten. Der war sehr konservativ in so einen Rentenfonds investiert. Und ja, dann kam Beratung durch die Sparkasse, so Fondssparen, und das war mir irgendwie sofort, hat mir das eingeleuchtet, so einmal im Monat einen fixen Betrag investieren, der dann durch gute und schlechte Phasen immer in den Markt investiert wird. Also das Konzept hat mir eingeleuchtet. Ja.
Ja, ist ja auch ein gutes Konzept grundsätzlich. Also ja,
Ja,
auch
genau.
spannend. Das heißt, du wurdest da so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen mit dem Depot, das du da bekommen hast.
Ja, das habe ich einfach einige Jahre liegen lassen. Das war so, ja, wenn du das Geld dann mal brauchst für irgendwas, dann hast du es einfach, und hat mich aber nicht wirklich interessiert, da aktiv was zu machen.
Also war nur
Beziehungsweise,
ein, da war nur ein Fonds drin, also in
da war ein
dem
Fonds
Depot.
drin, ja. Das ist vielleicht, kann man ein bisschen ausführen, eine österreichische Eigenheit, zu investieren für Kinder oder Enkel oder sowas. Und zwar müssen bei uns, oder müssen, sollten diese optimalerweise mündelsicher angelegt
Oh,
sein.
okay,
Ja,
ja.
genau. Und das heißt im Prinzip, ja, es sollten keine Verluste entstehen.
Ja, ist auch
Ja.
spannend, ne? Mündelsicher, das gibt es ja auch bei uns, dieser Begriff, aber was
Genau.
ist denn wirklich überhaupt mündelsicher?
Was ist es überhaupt? Also die Auslegungen sind da auch ziemlich, ja, jeder legt es ein bisschen anders aus, aber sagen wir mal, ein 100% Aktienportfolio wird sicher nicht mündelsicher sein. Ne? Aber es gibt halt dann auch so Kinder, die ihre Eltern dann als Erwachsene verklagt haben, weil sie irgendwie das Depot zu dem Zeitpunkt vielleicht der Finanzkrise übertragen bekommen haben, und dann, ja, super, ne? Habt was Tolles gemacht mit dem Geld, ne? 40% im Minus.
Ja, und aus Dankbarkeit wird
Ja.
dann die Eltern verklagt.
Ja, genau. Genau.
Ja, okay. Ja, also ich kenne das Thema mit dem Mündelsichern. Da sitzt dann irgendwie auch irgendwo in einem Büro auf dem Amt, auf der Behörde halt irgendjemand, der dann halt bestimmen soll, ist das jetzt mündelsicher oder ist es nicht, ne? Und je nach Gusto von dem wird dann eben so das eine oder andere dann eben als mündelsicher bezeichnen, das andere dann vielleicht eben nicht, ne? Also ist, ja, ist ein bisschen Zufall auch, glaube ich. Also hier jetzt bei uns, glaube ich, was da als mündelsicher durchgeht und was nicht.
Ja. Darum ist auch, wenn man irgendwie für irgendwelche abhängigen oder minderjährigen Familienmitglieder oder sonstige Personen was ansparen will, wird in Deutschland auch nicht anders sein. Man legt ein Depot auf seinen Namen ein, investiert dort unter seinem Namen und verschenkt das Depot dann zu irgendeinem späteren Zeitpunkt.
Gut, das ist ja schon mal nicht schlecht. Da hat man schon mal ein Depot jemandem dann auch zukommen lassen, ne? Und da kann man mit dem Depot dann was anfangen, kann dann seinen Weg gehen. Und das ist ja auch bei dir so gekommen, ne? Also wenn man jetzt sieht, 2015 hast du gestartet, also da noch
Ja.
völlig nichts ahnend, ne? Die Sparkasse hat dich da mal informiert, was ein Fonds ist. Also bei einem Fonds eben dann auch kann man eben wunderbar streuen in verschiedene Märkte. Und das war ja für dich die Initialzündung. Und da wir ja jetzt ein kleines Vorgespräch auch schon hatten, da ist ja einiges passiert seither. Wie ging es denn dann weiter bei dir?
Ja, wie das bei vielen meiner Projekte so ist, wenn ich irgend sowas beginne, dann will ich, naja, habe ich den Anspruch, sehr viel darüber zu wissen, was ich denn da mache. Und bin dann eigentlich sehr schnell drauf gekommen, dass, naja, die Grundidee, monatlich kleine Beträge anzusparen, über langfristige Zeiträume toll ist. Nur diese Fonds, in die da rein investiert wurde, viel zu hohe Gebühren, viel zu hohe Depotgebühren, dann teilweise Mischfonds, die für mich irgendwie auch noch überhaupt keinen Sinn ergeben haben, da mit 40 oder 60% Anleihenbeimischung da reinzugehen als 20-Jähriger. Ja, und dann bin ich ziemlich schnell auf das Thema ETF gekommen und habe das dann relativ schnell umgeschichtet und habe mir auch einen neuen Broker gesucht, wo das auch, entsprechend kostengünstiger abzubilden war.
Wie bist du auf die ETF gekommen?
Auf die ETFs bin ich damals auch über YouTube gekommen.
Ah, okay. Also YouTube macht auch viel gut.
YouTube macht relativ viel gut und da gab es auch so einen Kanal von einem Fitnessmenschen, der auf Mallorca lebt, der zu dem Zeitpunkt da richtig guten Content gemacht hat.
Und ich ahne, wen du meinst. Ja. Gibt es auch eigentlich irgendwelche österreichischen Finfluencer bei euch? Also ich müsste jetzt keinen, aber gibt es bestimmt.
Ja, es gibt einen YouTuber, brokertest.at, der sich vor allem auch mit so Brokervergleichen und Steuergeschichten und allem, was man als Österreicher so wissen muss, auseinandersetzt. Den kenne ich, ja. Mhm. Ansonsten wird es vielleicht noch welche geben, aber ja, wüsste ich jetzt gar nicht.
Also wird man dann, also schaut man in Österreich dann auch relativ viele deutsche Finfluencer eventuell?
Ich gehe davon aus, dass andere, so wie ich, auch deutsche Finfluencern folgen werden.
Ja. Okay, also ist die Szene da doch mehr ausgeprägt in Deutschland jetzt? Also wusste ich auch vorher nicht, dass das so ist, aber es sieht so aus.
Ja, ich wüsste da bei uns jetzt auch irgendwie keine Clubs oder irgendwelche Foren oder sonst irgendwas, die spezifisch österreichisch sind. Ne?
Okay, und wenn du sagst Broker-Test, also du hast ja dann auch einen Broker gefunden für dich und welcher ist das bei dir?
Ich bin dann schlussendlich bei Flatex gelandet, ja.
Also die Broker, die wir so kennen in Deutschland, die sind da bei euch weniger das Thema, ne?
Naja, grundsätzlich kann man ja auch in Österreich jeden Broker nehmen, der ein Depot oder ein Konto anlegen lässt. Es ist aber halt schon so, dass man als Österreicher gut beraten ist, einen in Österreich steuereinfachen Broker zu nehmen. Mhm. Das heißt, der die Steuerangelegenheiten in Österreich auch für einen erledigt. Gerade ETFs, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, haben bei uns so eine steuerliche Eigenheit, dass diese interne Thesaurierung versteuert werden muss.
Ja, genau. Bei uns ja mittlerweile auch.
Bei euch mittlerweile auch, ja.
Die Vorabpauschale, ne?
Ja, das gibt es bei uns eben schon ewig und da gibt es halt ETFs, die sind eingetragen in ein Register, so, sogenannte Meldefonds oder nicht nur ETFs, auch allgemein Fonds, die dort die Umsätze und die Thesaurierungen melden. Und dazu ein passender Broker, der das steuerlich für einen umsetzt, dann hat man damit eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun, wenn man nur bei einem Broker ist.
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Empfehlung, dass man da sich zumindest mal die Arbeit irgendwie vielleicht sparen kann, ne? Diese ganzen Steuermeldungen, dass man da jemanden findet, einen Broker findet, der eben da eben möglichst viel Arbeit abnimmt.
Ja, genau. Mhm. Also gerade diese ganzen Thesaurierungsgeschichten, wenn es dann ein paar ETFs sind und man vielleicht ein paar Einzeltitel und Dividenden und das alles hat, also das selbst zu verwalten, darauf habe ich auch keine Lust.
Mhm. Also und
es gibt dann auch Broker, die zwar nicht steuereinfach sind, aber die einen Steuerreport dir übermitteln. Mhm. Das wäre auch so ein Weg, muss man da halt trotzdem beim Finanzamt alles anführen, aber ja, laut diesem Broker-Test habe ich erst kürzlich wieder ein Video gesehen, sind die teilweise auch nicht so ganz korrekt von so manchen Neo-Brokern. Also da jetzt nochmal 20 Euro Depotgebühren sparen und dann vielleicht noch einen falschen Steuerreport zu haben oder den selber kontrollieren zu müssen.
Wie ist denn bei euch mit der Versteuerung von Gewinnen im Fonds?
Versteuerung von Gewinnen ist bei uns, also wir haben wie in Deutschland Kapitalertragssteuer, die sind, wenn du ein Sparbuch hast oder früher, als es bei Girokonten noch Guthabenzinsen gab, waren das 25%. Und bei börslichen Einkünften sind es 27,5%.
Ah ja, also genau. Aktien und Fonds werden da gleich behandelt.
Aktien und Fonds und Dividenden werden da gleich behandelt, ja.
Und auch die Verlustverrechnung, also Aktienverlust mit Fondsgewinn verrechnen, geht das bei euch?
Das ist tatsächlich ein Steuertopf, genau.
Aha, okay, ja. Da habt ihr wieder einen Vorteil, ne? Bei uns ist das nicht so.
Ja.
Okay, du hast dann also angefangen mit ETFs und wie sieht es da mittlerweile aus? Wie hat das Depot sich entwickelt? Wie sieht es heute aus? Was hast du da so alles gemacht?
Ja, also bleiben wir vielleicht einfach bei den ETFs. Das angefangen habe ich ganz einfach klassisch mit dem MSCI World, mit dem wahrscheinlich die meisten Menschen beginnen und mit dem auch sicherlich nicht schlecht beraten ist. Mhm. Der ist auch weiterhin Kern meines ETFs-Portfolios. Und ich habe das etwas erweitert mittlerweile auf eine 60-20-20-Strategie. 60% MSCI World, dann 20% Emerging Markets und 20% habe ich tatsächlich MSCI EU ein bisschen übergewichtet. Mhm. Und ja, die sind dann teilweise noch unterteilt. Bei den Emerging Markets ist nur einer, da habe ich einen Investable Market Index. Beim EU habe ich gehen 16% des ETF-Volumens auf den MSCI EU. 4% sind in einem Small Cap.
Also MSCI Europe, ne?
Europe, genau, sind mhm. 16% und MSCI mhm. Europe Small Cap 4%.
Okay, und also 4% in Small Caps EU, also Eurozone.
Eurozone, mhm. ja. Und 6% Small Caps dann noch beim MSCI World.
Ist ja relativ niedrig jetzt gewichtet, die Small Caps.
Ja, genau.
Okay, das also ist das ein bisschen Faktorprämie, ne, in dem Sinn.
Ja.
Okay. Ist das eine neue Entwicklung im Depot oder von Anfang an so vorgesehen?
Ich habe das tatsächlich vor 3 Jahren dann mal, habe ich die Small Caps dann dazugenommen. Mhm. Aber ansonsten World, Emerging Markets und EU waren schon seit 2016 aufgeteilt.
Also klingt recht überschaubar, also auch einfach aufgebaut, was ja grundsätzlich ja kein Fehler ist, ne? Aber es ist ja dann überschaubar von der Anzahl der Fonds.
Ja, genau. Und das soll auch nicht komplexer werden. Mhm. Man kann dann immer überlegen, dass man jetzt ja stattdessen ACWI oder was auch immer nimmt. Aber ja, das ist auf langfristige Sicht sind das ein paar schöne Posten, die man manchmal vielleicht auch dann beim Rebalancing noch umstellen kann. Vielleicht gewichtet man mal irgendwas dann ein bisschen stärker in Zukunft oder geht irgendwo runter. Ja. Aber grundsätzlich ist das eine Strategie, die ich fahre und da mache ich auch jedes Jahr mein Rebalancing.
Okay, und mit welchem Tool überwachst du das Ganze, wie das sich so entwickelt? Jetzt auch gerade wenn du jetzt sagst Rebalancing, muss man ja genau schauen, wie hat sich das entwickelt jetzt? Wie sieht das jetzt grundsätzlich aus? Wie muss ich es da nachbessern? Wie machst du das?
Ich habe mir dafür eigentlich eine Excel-Tabelle gebastelt.
Das ist Möglichkeit.
Wo ich irgendwann so um die Weihnachtszeit rum die das Volumen, also was jetzt der jeweilige ETF gerade hat, Eintrag und dann sehe ich Ist-Prozent und Soll-Prozent mhm. und passe dann die Sparraten fürs nächste Jahr an, entsprechend.
Ah, okay, also du verkaufst genau. nichts aktiv.
Nein, sondern ich verkaufe nicht.
Ah, das finde genau. ich gut, das finde ja. ich sehr gut. Das finde ich besser genau. als zu verkaufen, weil ich halte davon gar nicht so viel. Ne? Da hat man immer wieder die Verkaufskosten, hat Steuerbelastungen ne? und dann lieber anpassen über die Zuzahlung, finde ich super.
Ja.
Finde ich super. Jetzt genau. hast du aber auch noch mehr gemacht wie das, ne?
Also ja, nicht nur. Genau.
Dann erzähl mal davon.
Es sind dann im Laufe der Jahre haben sich dann auch einige Einzeltitel dazu gesellt. Das ist einfach immer wieder so stetig angewachsen. Also grundsätzlich habe ich immer einen Topf. Ich spare einen gewissen Betrag von meinem Gehalt. Der geht jedes Monat in diese ETF-Sparpläne und die sind auch der Kern. Und wenn dann Geld extra ist oder vom Urlaubsgeld oder vom Weihnachtsgeld oder sonstigen Posten einfach was übrig ist, dann anstatt das zu verkonsumieren, kaufe ich mir Unternehmen und lege mir da auch entsprechend Einzeltitel ins Depot. Und das sind mittlerweile um die 30 an das Stück, die insgesamt für mich so ein eigenes Weltportfolio wieder bieten. Also das ist doch, ja, natürlich Europa und USA lastig, weil sind halt die größten Volkswirtschaften sind halt dort auch zu finden, zumindest wo man investieren kann. Und auch stabile Märkte mit großen Unternehmen, die seit Jahrzehnten erfolgreich mit ihren Produkten am Markt sind. Und in solche Titel investiere ich auch vorwiegend.
Okay, da haben wir zwei Fragen dazu. Erstens mal, wie hoch ist denn deine Sparquote? Und zweitens, wie kommst du auf die Aktientitel? Wie gehst du da vor?
Also meine Sparquote, die ETF-Sparquote liegt bei 30% des Nettogehalts, was durchaus nicht wenig ist, aber das ist ganz bewusst so gewählt. Meine Konsumausgaben sind relativ niedrig. Ich bin ein sehr zufriedener Mensch. Und ja, von dem her geht sich das einfach auch gut aus. Und ja, die spannende Frage der Auswahl der Einzeltitel. Also wichtig ist mir mittlerweile, und da sind auch viele Learnings dabei gewesen, dass es große, international tätige, beständige Konzerne sind, die eine gewisse Marktkapitalisierung haben, optimalerweise natürlich im Milliardenbereich, und die ich kaufe und die ich liegen lassen kann und die einfach, ja, wo ich auch nicht jede Woche nachschauen muss, was macht denn der Titel jetzt, sondern die über die Jahrzehnte einfach anwachsen sollen.
Okay, also große Unternehmen.
Das sind große Unternehmen, ja. Also da ist unter anderem, das sind natürlich dann wieder auch Doppelungen zum MSCI World, ganz klar. Da ist ein Microsoft drin, da ist Apple drin. Das sind dann aber auch im Pharmabereich Sachen wie Novartis dabei. Da sind Versicherungen drin. Da sind Spezialgashersteller drin, aber auch große Unternehmen, in dem Fall ein japanisches Unternehmen. Ja.
Also achtest du ein bisschen auf Verteilung regional und auch was die Branche angeht?
Ja, ich achte da natürlich auch darauf, dass da keine zu großen Klumpenrisiken entstehen. Also ich würde jetzt nicht alles in Tech-Aktien haben wollen. Ich würde jetzt nicht alles in Versorger- oder Energieunternehmen drin haben, sondern einfach ein schöner Mix. Und ich schaue mir natürlich auch die Unternehmen an. Die Kennzahlen müssen natürlich passen. Ich will da nichts drin haben, was irgendwie gerade irgendwelche Hype-Bewertungen hat, weil gerade irgendwie ein Thema wie Artificial Intelligence durch die Decke geht, sondern das soll schon alles einen soliden Grundwert haben.
Also auf was guckst du da jetzt? Auf welche Werte? KGV?
Ja, natürlich, KGV, Kursumsatzverhältnis. Dann schaue ich mir auch gern an die Verschuldungsquote von Unternehmen. Wie investieren die? Ja.
Ob du auch vielleicht selber guter Kunde bist davon. Eventuell.
Ja, wobei das nicht unbedingt die besten Unternehmen dann meistens sind, wo man.
Ja. Aber kann man ja
Ja.
trotzdem mal drauf achten,
Ja,
ne? Wo man
klar.
überall Geld
Ja,
ausgibt die ganze Zeit und ob das vielleicht auch eine gute Anlage vielleicht wäre. Ist denn auch was dabei aus Deutschland, Klaus?
aus Deutschland sind tatsächlich auch ein paar Werte dabei. Da ist zum Beispiel drinnen, als Tech-Wert ist eine Infineon drin. Dann ist Siemens Healthineers zum Beispiel drin, dann E.ON als Energie im Energiebereich. Und ja, auch ein Titel, der jetzt momentan eher schwierig ist, wie eine BASF, wobei ich da auch davon ausgehe, dass das ja auf 10, 20, 30 Jahre Sicht jetzt ja durchaus Potenzial hat. Oder
So,
ja, auf den Zeitpunkt gesehen ist.
jetzt musst du aber auch irgendwas aus Österreich dabei haben, oder?
Aus Österreich,
Oder kommt da jetzt gar nichts?
na, aus Österreich habe ich tatsächlich auch was dabei, wobei der österreichische Markt relativ schwierig ist. Es gibt gar nicht so viele börsennotierte Unternehmen in Österreich. Die meisten davon sind auch ziemlich klein. Und ja, ich will auch bewusst irgendwie nicht dem Home Market Bias verfallen. Aber ich habe da zum Beispiel drin als Versicherer eine Unica und im Energiebereich eine UMV. Und zwei relativ spannende Einzeltitel aus Österreich habe ich dabei, die ich mir ganz bewusst rausgepickt habe, mit denen ich mich auch näher auseinandergesetzt habe. Zum Beispiel gibt es da einmal die Mayr-Mellenhof Karton, die eigentlich in ganz Europa im Verpackungs- und Karton Bereich tätig ist. Momentan ja ein bisschen zyklisch, aber was momentan ein bisschen zum Tragen kommt. aber eigentlich ein sehr beständiges, langfristig denkendes und langfristig wachsendes Unternehmen in einer Nische, die jeder braucht. Also Verpackungen für Zahnpastatuben oder sowas braucht irgendwie jeder.
Okay. Genau. Also an der Stelle, wo du jetzt die Einzeltitel auch erwähnst, will ich auch kurz erwähnen, dass wir natürlich hier keine Empfehlungen aussprechen. Ja, ich finde es zwar ein bisschen lächerlich, dieser Hinweis ist ja eigentlich klar, ne? Aber irgendwo muss man sich da vielleicht auch ein bisschen den Rücken frei halten. Also wir empfehlen hier natürlich nicht, sondern der Klaus berichtet halt über seine Anlageentscheidung, ne? Und das jeder, der will, darf natürlich auch mal gucken, was das für ein Wert ist. Ich habe gerade mal geschaut, in den letzten Jahren, wie oft Österreich da das beste Land war unter allen Industrieländern, ja, seit 2003. Schätz mal, wie oft Österreich da auf Platz 1 war.
Nie.
Falsch. Echt? Dreimal. Ja, 2021, 2017 und 2004 war Österreich unter den Industrieländern weltweit der erfolgreichste Markt. Ja.
Jetzt,
wer hätte das gedacht? Ne? Und 2021 mit 41% Performance.
Im Aktienmarkt jetzt oder?
Aktienmarkt, ja.
Aktienmarkt, genau.
Aktienmarkt, ja. Global Equity Returns. Hier 2021 mit 41%, 2017 mit 58% und 2004 mit 71%. Also immer mit großem Abstand der beste Markt gewesen. Also immerhin dreimal seit 2003. Ne? Hätte ich auch nicht gedacht, habe es eben gerade nachgeschlagen.
Ja. Es gibt auch tatsächlich einige Unternehmen, die jetzt vielleicht auch nicht so im Rampenlicht stehen und dementsprechend auch nicht so hohe Erwartungen eingepreist haben. Ne?
So, jetzt hast du aber auch neben Fonds, wo die ja deinen größten Anteil ausmachen, ne? Und dann eben diese 30 Einzeltitel, immerhin auch eine große Streuung in dem Einzeltitelbereich, hast du aber auch noch andere Investments, hast du mir berichtet.
Ja, also Investments.
Anlagen. Hochprozentige.
Ja, du sprichst den Whisky-Markt an. Das ist tatsächlich auch,
etwas exotischer, ne? Aber durchaus ja auch teilweise mit guten Wertsteigerungen in der Vergangenheit, ne? Der Whisky-Markt. Aber klar ist für den Normalo absolutes No-Go, weil man sich einfach nicht gut genug auskennt.
Würde ich auch absolut niemandem empfehlen, das als Anlagemarkt wirklich zu sehen. Whisky ist einfach was mich schon sehr, sehr lange Zeit begleitet, eigentlich seit ich volljährig bin und wirklich in kleinen Maßen hochwertige Getränke zu genießen, das ist irgendwie schon was mir gefällt und ich habe mich auch in Schottland verliebt und ja.
Was ist da so deine Perle der Sammlung?
Perle der Sammlung. Das sind tatsächlich einfach Flaschen, die ich mir von Schottlandreisen mitgenommen habe. Das ist jetzt
so Fassabfüllungen.
So Einzelfassabfüllungen, ja, genau. Sachen, die es nur bei irgendwo einem Festival gab oder sowas. Wo man durchaus auch Arbitrage damit machen könnte. Also wenn man da hinfährt zu dem Festival und man kauft so eine Flasche damals waren das so 80 bis 100 Euro, wird man heute wahrscheinlich nicht mehr hinkommen. Und da gibt es Leute, die sofort zu den Auktionen gegeben haben und haben es zwei- oder dreifache weiterverkauft. Ja, haben sich manche Leute auch Schottland-Urlaube damit finanziert.
Okay. Ja, aber du willst die doch irgendwann auch mal selbst dann genießen, oder?
Ja, genau, absolut. Das ist, also jede Flasche, die ich habe, ist zum Trinken gedacht. Und mir macht es irgendwie auch diebischen Spaß, so eine Flasche zu öffnen, die ich irgendwann vor 10 Jahren für 60 Euro gekauft habe. Und die, wo ich sehe, die geht jetzt bei einer Auktion für 250 weg. Da macht es mir auch Spaß, die zu öffnen und zu trinken.
Macht dir Spaß, also ist auch.
Das macht mir Spaß.
Ist dann kein Problem für dich, wenn du sagst, jetzt mache ich die auf und dann ist ja der Wert nicht mehr da. Ne?
Nein, überhaupt nicht. Der Wert ist eigentlich nur indem man den Whisky dann auch genießt.
Ja, wunderbar, wunderbar. Ja. Weil so ist es auch mit dem Geld, ne? Wenn das Geld irgendwie nur auf dem Konto steht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und man eigentlich nie davon irgendeinen Vorzug hatte oder sich das Leben damit versüßen konnte irgendwie, dann war es ja auch für nichts irgendwie gut, ne? Darf man ja auch nie vergessen. Irgendwann muss das Ganze ja auch mal genutzt werden, ne? Was man da so hat.
Ja. Ich meine, rein in der Theorie, wenn ich mir jetzt die Einstandswerte, zu denen ich die gekauft habe, die Whiskys vergleiche mit dem, was die Gesamtsammlung jetzt wert wäre laut Auktionspreisen, naja, dann schlägt das eigentlich sogar mein Aktienportfolio, aber ja.
Ja.
Es ist ja für den Fall der Fälle vielleicht doch noch ein gewisser Notnagel, wenn wirklich alles andere im Bach runtergeht.
Ja. Ja, okay. Ja, gut, da muss dann auch immer gucken, wenn man da was hat, ne, wie kann man es dann auch vielleicht jetzt nochmal liquidieren, eventuell, also ohne dass man es jetzt eben trinkt, um mal zu verkaufen. Ich glaube, das ist auch immer das Problem. Wie macht man das? Über eBay oder wie geht das dann?
Es wäre bei Whisky tatsächlich sogar einfacher als bei so gewissen anderen dubiosen Investments, die einem da so angedreht werden, wo es keinen Markt gibt, weil es für Whisky tatsächlich mittlerweile eine Fülle an Auktionsplattformen, die nur auf Whisky spezialisiert sind, gibt. Da schickt man einen Karton hin, die fotografieren die Flaschen, stellen die rein und ja, dann möge das Gebot losgehen.
Okay. Oh, ja. Klaus, was war so jetzt in der Vergangenheit so dein größtes Learning, beziehungsweise was hat für dich besonders gut funktioniert und wie sieht so dein Blick in die Zukunft aus?
Also mein größtes Learning war natürlich auch bei den Einzelwerten auch zu finden. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Ich habe auch zwei Titel in meinem Portfolio, wo sich die Bewertung mittlerweile etwas geändert hat. Das waren einmal die Bayer und einmal im Halbleitersektor AMS. Beide, um sie mal ganz kurz über einen Kamm zu scheren, haben sich einfach mit Übernahmen teilweise gleich großer oder vielleicht sogar größerer Firmen finanziell vielleicht etwas in Gefilde gebracht, wo ja Anlegerwert vernichtet wurde, um es mal so zu sagen. Und ja, da geht man halt dann damit um, dass man sowas halt auch mal aus dem Depot ausbucht.
Ja, ist so. Ja, dieses Risiko auch mal kennenzulernen mit Einzelwerten. Ne? Also jo, passiert genau. Irgendwie was mit Bayer jetzt, also beispielsweise diese Monsanto-Übernahme, ne? Genau. Wo man sich so viel Ärger auch ins Haus holt, ne? Und der Aktionär hat das ja eigentlich nie gewollt. So, ne? Und man ist genau. Ausgeliefert, irgendwelche Managemententscheidungen, die halt große Tragweite dann haben. Ne? Oder jetzt VW mit dem Abgasskandal und solche Dinge, die hat man halt bei Einzelwerten immer mit drin und beim Fonds eben weniger stark und deswegen kann man da vielleicht etwas ruhiger schlafen, je nachdem. Aber die andere Seite ist halt auch, Einzelwerte können jetzt hier Microsoft oder Apple auch mal ganz schön durch die Decke gehen, ne, und das ganze Portfolio ordentlich mit nach oben mitnehmen.
Ja, absolut. Darüber ist auch bei mir bei den Einzeltiteln auch eine Regel, es darf kein Einzelwert mit einer Ausnahme mehr als 2% des Gesamtportfolios ausmachen.
Okay.
Das war jetzt bei mir tatsächlich auch bei Apple so der Fall. Das war eins der Unternehmen, die ich immer schon mal kaufen wollte. In der Corona-Krise war ein entsprechender Kursrücksetzer da, wo ich gut investiert und mittlerweile über 200% plus gemacht habe. Und dann war einfach jetzt vor ein paar Wochen erst mir aufgefallen, dass die Position im Depot auf 4% angewachsen ist. Und dann ganz klar nach Schema wurden einfach Apple-Anteile verkauft.
Ja, das finde ich auch sehr vernünftig, dass man da auch guckt, dass man da nicht so einen großen Klumpen hat. Ich meine, das gibt auch immer eine andere Seite, ne, wo man dann sagt, ja, hätte ich bloß das nicht getan, ne, weil die Aktie ist immer weiter gestiegen. Ne? Also da muss man halt schon wissen, was man will und muss zu seinen Entscheidungen dann halt stehen, weil man kann es halt im Endeffekt auch nicht wissen, ne, wie es weitergeht. Und ja, da sich Regeln aufzustellen, die muss man eben dann auch einhalten, ne, und darf sich dann nicht im Nachhinein dann halt ärgern.
Ja, genau.
Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Jetzt vielleicht mal noch das Thema, welche Tipps würdest du jetzt anderen geben, ne, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind? Welche Bücher hast du gelesen? Welche Podcasts hörst du? Was ist auf YouTube besonders interessant für dich? Kannst du gerne mal vielleicht so ein paar Tipps mal jetzt raushauen?
Ja, also was jetzt Bücher betrifft, lese ich eigentlich wirklich sehr gern und sehr viel und auch sehr breit gestreut alle möglichen Fachbücher und quer durch alle Bereiche und Disziplinen durch. Einfach allgemein Wissen ist eine Investition in sich selbst, was auch dein Slogan ist. Und gerade im Thema Finanzen hat mich ganz am Anfang einfach das Buch von Benjamin Graham stark geprägt, The Intelligent Investor, die ganze Value Investing Schiene hat mich einfach abgeholt. Und dann vor allem auch rückblickend jetzt auf die 2000er Jahre, die ich aktiv investiert natürlich nicht durchgemacht habe, aber so gewisse Regeln daraus nehme ich mir einfach für mein Investment auch mit. Aus diesem Value-Ansatz. Ich bin kein reiner Value-Investor, ist auch heutzutage extrem schwierig, da Unternehmen zu finden. Aber so gewisse Kernpunkte daraus fließen da bei mir schon durchaus mit ein.
Okay,
gut. Genau. Und ansonsten, ja, es gibt da so viel am Markt, was man jetzt an Podcasts und YouTube hören und schauen und lesen kann. Einfach der Tipp, alles zu hinterfragen. Wenn man irgendwelche Tipps bekommt, wenn man von irgendwelchen Strategien hört, nichts blind übernehmen, sondern einfach mal durchgehen im Kopf, an einem ruhigen Abend hinsetzen. Ergibt das für mich Sinn? Verstehe ich überhaupt genau, was das ist, was mir da erzählt wird? Verstehe ich das Konzept hinter dem Fonds? Verstehe ich das Konzept hinter diesem Einzeltitel? Womit verdient dieses Unternehmen sein Geld? Wenn ich es nicht verstehe oder ich auch irgendwelche Konzepte nicht verstehe, die mir jemand da erzählt, dann Finger weg davon.
Ja, das ist richtig. Also ganz richtig, auch beim YouTube oder bei YouTube-Inhalten ist auch immer schwierig zu verstehen, welches Interesse steckt jetzt dahinter. Ich bin ja auch ein kleiner Teil aus dieser YouTube-Szene. Und obwohl ich jetzt keinen riesigen Kanal habe, bekomme ich ja auch manchmal Angebote, irgendwie vielleicht Werbung auch zu machen. Ne? Habe das bisher immer abgelehnt, weil am Ende ist es halt dann schon so, man ist dann immer frei in seiner Meinungsäußerung. Ne? Es wird zwar gekennzeichnet, dass da vielleicht irgendwie ein Affiliate-Link mit im Spiel ist, aber was man eben nicht weiß, ist, wie hoch ist jetzt die Provision, die gezahlt wird. Ich finde, das ist auch noch eine wichtige Information. Bekommt er jetzt hier zigtausend Euro oder nur 50 Euro vielleicht pro Link? Also da gibt es tatsächlich im Hintergrund einige Dinge, die wir dann nicht immer so wissen. Und dementsprechend kann man auch diese Aussage in dem einen oder anderen Beitrag ja auch nicht wirklich so vertrauen, ne, in dem Sinn. Und das ist halt, man muss wirklich kritisch sein und da nicht alles so eins zu eins übernehmen, was da so oft gesagt wird in dem Bereich.
Ja, genau.
Ja, da an der Stelle vielleicht mal noch der Hinweis, wir hatten ja auch eben gerade eben noch drüber gesprochen, wir haben ja so eine Patreon-Gruppe, so Patreon-Community. Und wer da Interesse hat, kann da gerne mal reinschnuppern. Ist 7 Tage kostenlos. Da sind auch viele Gleichgesinnte drin. Auch Leute wie jetzt hier der Klaus. Und da kann man sich auch mal austauschen über verschiedene Themen und das im geschützten Raum. Ich äußere mich da auch ein bisschen freier, ein bisschen weniger vielleicht vorsichtig wie bei YouTube oder auch jetzt hier beim Podcast-Kanal, wo man ja da doch immer ein bisschen aufpassen muss, dass man ja nicht vielleicht jemand in irgendeine Anlage reinjagt, die vielleicht für denjenigen gar nicht passt, weil man sich vielleicht irgendwie ausgedrückt hat, was nicht so ganz optimal war in dem Moment. Jeder hat eine individuelle Situation. Ich kann nie wissen, was passt bei dem einen oder dem anderen tatsächlich rein. Von daher muss man da eben in diesem offenen Raum ein bisschen vorsichtiger sich ausdrücken. Und in Patreon ist es ein bisschen geschützterer Raum. Ne? Von daher nur mal der Hinweis. Und Klaus, an dich jetzt die Frage, was wäre jetzt aus deiner Sicht noch interessant, was wir noch ansprechen könnten? Du hast gesagt, du hast zwei Nichten oder zwei Nichten-Neffen. Haben die schon einen Sparplan von dir bekommen? Also einen Fondssparplan? Oder denkst du drüber nach oder hast du schon mit denen drüber geredet, wie man langfristig Vermögen aufbaut, dass die möglichst früh auch anfangen? Wie alt sind die zwei?
Ja, dafür sind die beiden noch ein bisschen zu klein. Die sind jetzt 1,5 und 4,5 so okay. In den Dreh rum.
ist ein bisschen früh, hast du recht, ja.
Genau. Aber beide haben tatsächlich in Absprache sogar mit deren Vater, also meinem Bruder, auch ein Depot. Wobei ich das jetzt eigentlich korrigieren muss. Ich habe ein Depot, wo deren Name dran steht, das aber mir gehört und das ich denen irgendwann einmal dann schenken werde zu einem passenden Zeitpunkt, sobald sie 18 sind oder ja, vielleicht einen Uni-Abschluss oder was auch immer. Das
okay.
weiß ich jetzt noch nicht, wann sie das bekommen. Vielleicht ist auch der eine oder andere mit 18 noch nicht in meinen Augen vernünftig genug.
Das, ja, ist oft ein Problem. Wenn die Summen dann doch zu groß vielleicht sind, dann könnten einige auf dumme Ideen vielleicht kommen in dem Alter. Aber es ist ja ähnlich wie bei dir auch. Du hast ja auch irgendwann ein Depot bekommen. Hier in dem Fall sind es vielleicht dann Depots mit etwas besseren Anlagen drin, ne? Aber man ist dann automatisch in der Situation, ich habe jetzt ein Depot, da ist was drin und damit muss ich jetzt auch irgendwie umgehen, muss mich informieren. Ja, so soll es ja idealerweise sein, dass man das Depot auch vernünftig weiterführt.
Genau. Aber mein Bruder ist natürlich selber auch, wie ich, an der Börse investiert. Er macht das vielleicht sogar ein bisschen klüger, hat nur sein MSCI World Sparplan und belässt es dabei. Mhm. Er hat noch wesentlich weniger Arbeit als ich. Aber zusammen sind wir natürlich auch sehr interessiert, dass die Kinder auch entsprechend die Finanzbildung bekommen. Mhm. Vielleicht, wenn die alt genug sind, gibt es noch ein extra Depot, wo man dann mit denen investiert, wo die dann vielleicht mit 12 irgendwann entscheiden können, will ich nicht irgendwie eine Disney-Aktie haben oder irgendwie sowas in der Richtung zum Geburtstag, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen. Jetzt, vom anderen Depot losgelöst.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, das ist auch tatsächlich eine ganz gute Herangehensweise, da erstmal mit so einem Einzeltitel auch vielleicht das Interesse zu wecken, ne? um zu sehen, hier, ich habe jetzt hier einen Teil von dem Unternehmen, das ich auch kenne, baue da auch viel mehr Bezug zu auf und lerne dann aber auch, dass es vielleicht doch besser wäre, nicht nur auf so einzelne Titel dann zu setzen, sondern dann doch das große Paket zu holen, ne? Und dann ist das der nächste Schritt. Also so diese Herangehensweise finde ich auch nicht schlecht. Ich stehe auch vor der gleichen Herausforderung, dass ich da meinen Kindern, ne, rechtzeitig auch da ein bisschen Bezug herstellen will zu dem ganzen Thema Geldanlage, Finanzen, Vermögensaufbau und so weiter.
Ja, es ist auf alle Fälle, wie wir eingangs schon erwähnt oder festgestellt haben, ein wirklich wichtiger Punkt, den leider das Schul- und Bildungssystem irgendwie nicht auf die Reihe bekommt. Und ja, dort muss man einfach selber tätig werden.
Ich will es auch nicht komplett an die Schulen jetzt übertragen und zu sagen, hier kümmert ihr euch mal drum, ne? Sondern es ist schon irgendwie auch ein Zusammenspiel, ne? Aber da es ja auch so ist, dass die Eltern in vielen Fällen ja da wirklich nicht Einblick haben oder Überblick haben und selbst viele Fehler machen, ne, und die Kinder dann ja entsprechend das auch sehen, nochmal im Elternhaus und in der Schule nichts davon hören, dann sind wir halt in so einer in so einem Teufelskreis drin, ne, und das soll halt dann durchbrochen werden, idealerweise, wenn es in der Schule ein ordentliches Angebot gibt zu dem Thema.
Ja, also da bin ich auch ganz bei dir. Also die primäre Bildung passiert immer im Elternhaus, aber ja, man kann halt nicht davon ausgehen, dass das überall so passiert und nicht jedes Kind hat die Unterstützung zu Hause, die es verdient hätte. Und an den Stellen, an den Stellschrauben gibt es halt auch öffentliche Träger, die da durchaus eingreifen können.
Okay. Ja. Wunderbar. Also Klaus hat mir sehr viel Spaß gemacht und du hast auch meinen Podcast bereichert, indem wir jetzt hier mal über die Landesgrenze hinweg geschaut haben nach Österreich. Und ich habe ja auch vorhin erst nochmal meine Statistik geschaut. Da sind, glaube ich, nur 2% oder 3% aus Österreich. Bist vielleicht nur du, der für diese 2-3% zuständig ist. Vielleicht sind es noch ein paar mehr. Insbesondere deswegen, weil ja auch die Situation ja ähnlich ist, ja, die Sprache ist ja auch gleich, ne, und da kann man sich ja auch praktisch länderübergreifend dann vernetzen, ne, das würde mich auch natürlich auch freuen. Ja, deswegen vielen, vielen Dank für deine Zeit und ja, ich wünsche dir weiterhin alles Gute bei deinem Weg und wir bleiben ja auch im Kontakt.
Danke dir auch, Thomas, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und investiert weiter in euch, investiert in Wissen.
Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, bis bald, macht's gut.